HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Crisis is not coming. It is not even looming. It is here today.
Die Welt schaut auf eine Katastrophe, die nicht mehr nur drohe. Die Katastrophe sei längst da.
On our watch. And ordinary people are paying the price.
Die Weltgemeinschaft muss versuchen, diese kriegerischen Konflikte zu lösen.
Yemen is topping the tables as the world's largest food security crisis.
Der Jemen ist mittlerweile, sagt UN-Helfer Auke Lotzma, die größte von Menschen gemachte Hungerkatastrophe der Welt.
And the world's largest cholera outbreak.
Wenn wir die Leute auf Land halten wollen, müssen wir ihnen die Grundlagen geben, damit sie mehr Ertrag auf gleicher Fläche erwirtschaften können.
Nee, Sie wollen mir nicht sagen, dass die kleinen Bäuerinnen und Bauer in der Lage sind, von heute auf morgen auf deutsche Maschinen umzusteigen.
Wenn wir zukünftig wirklich sorgsamer mit unseren Lebensmitteln umgehen wollen und die Reduzierung der Verschwendung hinbekommen möchten, ist es zentral, dass es national verbindliche Zielvorgaben gibt für die einzelnen Branchen.
Das Absurde ist, die Union und Ursula von der Leyen kriegen den Hals nicht voll und wollen noch mehr Geld. Und gleichzeitig wird dann der Rotstift bei der Entwicklungszusammenarbeit, bei der humanitären Hilfe und beim Kampf gegen Hunger angesetzt.
Immer größer wird die Zahl der Hungernden auf der Welt. Zuletzt ist sie auf 821 Millionen gestiegen, sagt die Deutsche Welthungerhilfe. Das sind 11% der Weltbevölkerung. Mehr als jeder 10. Mensch auf der Welt leidet also Hunger. Und was tut die essende Mehrheit? Was tun wir? Nun, als Konsumenten lassen wir weiterhin Nahrungsmittel ganz nach Bedarf und Geschmack zu jeder Zeit von überall her einfliegen, egal unter welchen Bedingungen und auf wessen Kosten sie produziert worden sind. Wir importieren auch Nahrungsmittel in Entwicklungsländer, wenn sich Geld damit verdienen lässt, egal ob diese Importe den Bauern dort die Nahrungsgrundlage entziehen. Und wir werfen aus welchen Gründen auch immer im eigenen Land Nahrungsmittel weg und fragen uns vielleicht manchmal mit schlechtem Gewissen, ob wir das eigentlich verantworten können. Wir als Verbraucher sind das letzte Glied einer langen Produktions- und Lieferkette und am anderen Ende dieser Kette stehen Menschen, die weit weg von uns wohnen und von deren produktiver Arbeit wir zehren. Eine Arbeit, mit der sie sich aber selbst im wahrsten Sinne des Wortes oft nicht ernähren können. Wir sind also verbunden mit vielen Hungernden auf der ganzen Welt und es sieht so aus, als seien auch wir ein Teil ihres Problems. Könnten wir stattdessen ein Teil der Lösung sein? Des Hungers Not und unser Beitrag, so heißt heute am Welternährungstag der Vereinten Nationen der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn mit dem ersten Teil unserer Schlagzeile, mit der Not, die aus Hunger entsteht. Und zugleich mit der Not, die Hunger entstehen lässt. Denn in einem Punkt sind sich die vielen Berichte zum heutigen Welternährungstag einig. Ein großer Teil des Hungers auf der Welt entsteht aus Kriegen und anderen bewaffneten Konflikten. Unsere Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans zeigt uns das am Beispiel des Kongos, der Menschen dort und ihrer Nöte.
Die Mutter- und Kindabteilung in einem Krankenhaus in der Kasai-Region im Kongo. Einige Kinder liegen weinend auf den Betten, andere dämmern vor sich hin. Sie sind völlig abgemagert. Eine Mutter presst ihr erschöpftes Kleinkind an die Brust. Der Kleine hat nicht mehr die Kraft, seinen Kopf selbst gerade zu halten. Sein Bruder, noch ein Baby, schläft daneben auf dem Bett. Ich war schwanger, als wir fliehen mussten, sagt die Frau. Wir haben uns im Wald versteckt. Als die Kämpfe nach 6 Monaten aufhörten, haben wir uns immer noch nicht rausgetraut. Ich konnte mein Baby im Wald nicht richtig stillen, weil ich kaum Milch hatte. Wir sind hungrig schlafen gegangen, 3, 4 Tage am Stück. Wir hatten praktisch nichts zu essen. In der Klinik werden die Frau und ihre Kinder versorgt, so gut es geht. Lucien Yanda, Arzt in dem Krankenhaus, sieht jeden Tag Dutzende solcher Fälle. Die meisten der Kranken, die hier ankommen, stammen aus den Dörfern, wo immer wieder Kämpfe ausbrechen. Viele Mütter bleiben über Monate im Busch, bis sie es nicht mehr anders schaffen und sich hierher wagen. Wir schauen sie uns zunächst an. Die Fälle mit akuter Mangelernährung werden dann stationär aufgenommen. Der Kongo gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Seine reichhaltigen Rohstoffe wie Gold und Koltan sind sein ewiger Fluch. Milizen kämpfen um Zugang zu den Minen. In der zentralen Kasai-Region haben sich die Kämpfe gerade beruhigt. Aber die Menschen hungern, weil sie nichts mehr haben. Der Osten des Landes ist ein ewiger Konfliktherd. Milizen fallen in Dörfer ein, plündern, vergewaltigen, morden. Die Menschen fliehen und lassen dabei alles zurück. Felder werden nicht bestellt. Das Welternährungsprogramm hat in diesem Jahr schon mehrfach vor einer schweren Hungersnot im Kongo gewarnt.
In the Kasai region alone, 3.2 million.
Allein in der Kasai-Region leiden 3,2 Millionen Menschen Hunger, sagt die Sprecherin des Programms Bettina Lüscher. Das ist jeder Vierte. Es gibt 300.000 so massiv unterernährte Kinder, dass sie sterben könnten. Stellen Sie sich das nur vor, 300.000 kleine Kinder.
Malnourished children at risk of dying are 300.000 at risk of dying. Just think of that, 300.000 little kids.
Der Kongo ist eines von vielen Ländern weltweit, in denen der Hunger auf Krieg und ständige Auseinandersetzungen folgt. Das Motto des Welternährungsprogramms lautet darum inzwischen: Wir können das Hungern beenden, wenn wir die Konflikte beenden. Die deutsche Welthungerhilfe sieht das ähnlich. Zwar könnten auch Dürren oder Überschwemmungen Hunger auslösen, aber fast immer sei die Lage dort am schlimmsten, wo Krieg oder Bürgerkrieg herrschen oder die Regierungen ihr Land ausbeuten. Die Präsidentin der Welthungerhilfe, Bärbel Diekmann.
Die bewaffneten Konflikte in Ländern haben zugenommen in den letzten Jahren nochmal. Somalia, Tschad, Zentralafrikanische Republik, das sind Länder, in denen Menschen eine viel geringere Chance haben, ihr Leben ohne Hunger zu gestalten.
Helfer kämpfen gegen Windmühlen. Sie können Notversorgung leisten, aber um dauerhaft etwas zu ändern, seien die Regierungen gefragt. Vor allem die der betroffenen Länder, aber auch die Vereinten Nationen, so Bärbel Diekmann.
Das Zweite ist, dass da, wo es diese Konflikte gibt, wo Menschen auf der Flucht sind, wo Menschen sich in ihrer Heimat nicht mehr ernähren können, wirklich hingeguckt wird, dass wir unterstützen sowohl die Flüchtlinge direkt in Flüchtlingslager, aber auch unterstützen die Länder, die die Flüchtlinge aufgenommen haben.
Im Kongo bemüht sich seit Jahren eine Friedenstruppe der Vereinten Nationen, das Land zu stabilisieren. Aber die 17.000 Blauhelmsoldaten haben bisher nicht viel ausrichten können. Wenn eine Region befriedet ist, reicht die Zeit kaum, um wieder eine funktionierende Landwirtschaft aufzubauen, bevor die nächste Miliz einfällt.
Das berichtet unsere Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans am Beispiel des Kongos. Matthias Mogge, Generalsekretär der Deutschen Welthungerhilfe und Vorstandsmitglied beim Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glapp.
Man kann Hunger nur beenden, wenn man bewaffnete Konflikte beendet, haben wir gerade gehört. Heißt das, Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe, die Arbeit Ihres Verbandes, kann oft erst dann beginnen, wenn es den Politikern gelungen ist, bewaffnete Konflikte zu beenden? Und vorher hat Entwicklungspolitik, hat humanitäre Hilfe eigentlich gar keine Chance?
Ja, was heißt Chance? Uns bleibt praktisch gar nichts anderes übrig, als auch in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld trotzdem zu arbeiten, trotzdem zu helfen, trotzdem die Menschen dabei zu unterstützen, irgendwie zu überleben. Wir können leider nicht darauf warten, bis Politiker oder die Militärs irgendwie eine Lösung gefunden haben, sondern wenn Sie sich den Südsudan zum Beispiel anschauen, dann finden dort Kämpfe am laufenden Band statt. Trotzdem gibt es viele Nichtregierungsorganisationen, UN-Organisationen, die humanitäre Hilfe leisten. Aber das ist in der Regel auch nicht genügend, das reicht nicht aus, weil die Menschen, die dann oft ja vertrieben sind aufgrund dieser Kämpfe, ja irgendwie eine Perspektive brauchen. Und wir wissen, dass diese Menschen häufig sehr, sehr lange Zeit, bis zu 20 Jahre teilweise, eben in solchen Camps verharren. Und da reicht dann auch die humanitäre Hilfe nicht mehr aus, sondern wir müssen dann eben auch Perspektiven für Bildung, Ausbildung von Kindern schaffen und natürlich auch versuchen, die Widerstandskräfte, die dann trotzdem irgendwie noch da sind, auch in solchen schwierigen Kontexten, irgendwie zu unterstützen.
Der Minister, der hier in Deutschland zuständig ist für Entwicklung, nämlich Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, geht ja seit einiger Zeit mit der Idee eines Marshallplans hausieren. So hieß vor etwa 70 Jahren der Plan, mit dem nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland wieder aufgebaut wurde, mit US-amerikanischer Hilfe. Minister Müllers Marshallplan sieht nun vor, dass die deutsche Wirtschaft in Afrika investiert, in Länder, mit denen Deutschland eine Partnerschaft eingeht. Was ist bislang aus Ihrer Sicht, nach Ihren Beobachtungen, aus diesem Marshallplan geworden?
Über den Marshallplan, über den Titel kann man sicher streiten, ob das so richtig passt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es richtig, dass die Politik erkannt hat, dass Afrika nun mal unser Nachbarkontinent ist, dass es durchaus ein Kontinent ist, der unglaubliche Chancen bietet. Afrika ist ja auch nicht homogen, einfach Afrika, sondern besteht aus mehr als 50 Ländern, 2000 Sprachen und sehr, sehr viel Diversität. Das muss man erstmal so feststellen. Wir finden trotzdem, wie gesagt, kann man darüber reden, wie der Marshallplan heißt, aber wir finden trotzdem, dass es gut ist, dass man sich ernsthaft wirklich mit Afrika beschäftigt und nicht nur über Afrika redet, sondern mit den Afrikanern redet. Der Marshallplan, der hat ja, ist ein sehr, sehr breit angelegter Plan. Da geht es um klar wirtschaftliche Entwicklung, es geht aber auch um Frieden und Sicherheit, es geht auch um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also es gibt mehrere Säulen, auf denen dieser Marshallplan tatsächlich fußt. Was wir eigentlich immer fordern, ist, dass man weniger von außen so auf Afrika schaut und meint, dass wenn die deutschen Unternehmen, die großen Firmen nach Afrika gehen, dann wird sich das schon alles in die richtige Richtung entwickeln. Wir glauben, dass man viel stärker schauen muss, was in Afrika selber passiert und was die Afrikaner auch selber für Pläne haben. Die Afrikanische Union hat zum Beispiel selber einen großen Entwicklungsplan aufgelegt, der bis 2063 den Kontinent wirklich entwickeln soll. Das muss man sehr ernst nehmen und da sind wirklich sehr ernsthafte Bestrebungen im Gange, wirklich von innen heraus die afrikanischen Länder zu entwickeln.
Könnte man denn beides miteinander kombinieren, Hilfe von außen und Selbsthilfe, oder würden sich diese beiden Ansätze gegenseitig im Wege stehen, dass wenn man jetzt hereingeht mit Investitionen von außen, dass man dann die heimische Wirtschaft in afrikanischen Ländern einem Konkurrenzkampf aussetzt, bei dem sie den kürzeren ziehen müsste am Ende? Muss man sich da entscheiden, was man will, ob man Entwicklung von außen oder Entwicklung von innen heraus macht?
Ich glaube, beides geht. Ich glaube, beides geht schon. Aber da ist durchaus gewisse Sensibilität gefragt, dass genau das nicht passiert, was Sie gerade sagen, dass nämlich die heimische Wirtschaft vielleicht sogar noch drunter leidet oder vielleicht Ansätze auch kaputt gemacht werden, weil eine sehr potente deutsche oder europäische Firma auf den Markt kommt und meint, sie wüssten das ganz genau, wie es geht, und dann vielleicht den Markt überschwemmt mit bestimmten Produkten. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, was wir leider auch immer mal wieder sehen, dass große Firmen in Land investieren, um dort Monokulturen anzubauen in einigen afrikanischen Ländern und dort sogar Kleinbauern vertreiben. Ich will nicht sagen, dass es also ständig vorkommt und dass das überall der Fall ist, aber es kommt halt vor. Und da müssen wir sehr genau aufpassen, dass so etwas eben nicht passiert. Ich glaube nicht, dass das die Intention jetzt der deutschen Regierung ist. Aber wie gesagt, wenn man Investitionen fordert, dann muss man gerade auf solche Auswüchse dann sehr genau aufpassen. Das ist, was wir halt immer wieder beobachten.
Was müsste denn in den armen Ländern des afrikanischen Kontinents anders laufen als bisher, damit lokale Wirtschaft überhaupt gefördert werden kann und eine Entwicklung hin zum Besseren aus dem Land heraus selber möglich ist?
Woran es häufig mangelt, und das analysiert dieser Marshallplan auch sehr richtig, ist eben das richtige, wie man oft so sagt, Investitionsklima. Ja. Es mangelt tatsächlich häufig an Rechtsstaatlichkeit, an einer Investitionssicherheit, dass wenn ich investiere, und das gilt gleich für lokale Firmen wie auch internationale Firmen, die in einem bestimmten Land investieren wollen, dass diese Rechtssicherheit nicht gegeben ist, dass wenn es Probleme gibt, dass man sich eben nicht an ein Gericht einfach so wenden kann, da hat man in der Regel schlechte Chancen, sei denn man schmiert halt entsprechende Richter oder Beamte oder was auch immer. Das ist ein Riesenproblem nach wie vor in vielen afrikanischen Ländern. Soll aber nicht heißen, dass es überall so ist und dass es in vielen afrikanischen Ländern da überhaupt nicht vorwärts geht. Es geht wirklich in vielen Ländern durchaus vorwärts. Und heute ist ja Welternährungstag, deswegen noch mal ein Wort. Wir stellen durchaus fest, dass auch die Ernährung sich in vielen afrikanischen Ländern durchaus verbessert. Und das hängt auch damit zusammen, dass in einigen Ländern wie zum Beispiel Äthiopien oder auch Ruanda, Angola, die richtige Politik gemacht wird.
Matthias Mogge, Generalsekretär der Deutschen Welthungerhilfe und Vorstandsmitglied beim Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe, einem Verband aus Nichtregierungsorganisationen. Vielen Dank. Hunger. Es gibt auch Menschen hier bei uns in Deutschland, die dieses Gefühl kennen aus ihrem Alltag, wenn auch bei weitem nicht so viele wie in den meisten afrikanischen Ländern. Aber es hat in Deutschland, die Älteren erinnern sich, auch eine Zeit gegeben, in der viele Menschen gehungert haben. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war das. Und in dieser Zeit spielt auch die folgende Kurzgeschichte von Wolfgang Borchert. Sie heißt Das Brot.
Plötzlich wachte sie auf. Es war 2:30. Sie überlegte, warum sie aufgewacht war. Ach so. In der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoßen. Sie horchte nach der Küche. Es war still. Es war zu still, und als sie mit der Hand über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer. Das war es, was es so besonders still gemacht hatte. Sein Atem fehlte. Sie stand auf und tappte durch die dunkle Wohnung zur Küche. In der Küche trafen sie sich. Die Uhr war 2:30. Sie sah etwas Weißes am Küchenschrank stehen. Sie machte Licht. Sie standen sich im Hemd gegenüber. Nachts. 2:30. In der Küche. Auf dem Küchentisch stand der Brotteller. Sie sah, dass er sich Brot abgeschnitten hatte. Das Messer lag noch neben dem Teller. Und auf der Decke lagen Brotkrümel. Wenn sie abends zu Bett gingen, machte sie immer das Tischtuch sauber. Jeden Abend. Aber nun lagen Krümel auf dem Tuch. Und das Messer lag da. Sie fühlte, wie die Kälte der Fliesen langsam an ihr hochkroch. Und sie sah von dem Teller weg. »Ich dachte, hier wäre was«, sagte er und sah in der Küche umher. »Ich habe auch was gehört«, antwortete sie, und dabei fand sie, dass er nachts im Hemd doch schon recht alt aussah. So alt, wie er war. 63. Tagsüber sah er manchmal jünger aus. »Sie sieht doch schon alt aus«, dachte er. »Im Hemd sieht sie doch ziemlich alt aus. Aber das liegt vielleicht an den Haaren. Bei den Frauen liegt das nachts immer an den Haaren. Die machen dann auf einmal so alt.«
Das Brot, so heißt diese Kurzgeschichte von Wolfgang Borchert, erschien 1946, als ein Stück Brot für die hungernde Nachkriegsgeneration in Deutschland unendlich viel mehr bedeutete als für uns, die wir heute in Deutschland leben. Wir werden später erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Des Hungers Not und unser Beitrag. Wenn die Menschen in einem afrikanischen Land leben könnten von den Rohstoffen, die sie haben, dann müssten weniger Menschen dort Hunger leiden. Aber es kommt oft nicht nur auf die Rohstoffe selbst an, sondern auch darauf, was das jeweilige Land aus diesen Rohstoffen macht. Äthiopien zum Beispiel am Horn von Afrika macht nach wie vor guten Umsatz mit der Ausfuhr von Kaffeebohnen. Und doch macht das Land bislang nicht so viel aus seinen Kaffeebohnen, wie es könnte. Weil die Bohnen nämlich zumeist nicht in Äthiopien geröstet werden, sondern erst nach der Ausfuhr, zum Beispiel in Deutschland. Aber das ändert sich gerade, ansatzweise. In der äthiopischen Hauptstadt gibt es nämlich inzwischen eine Rösterei, betrieben von einem deutschen Unternehmen. Und unsere Korrespondentin Antje Diekans war für uns dort.
In der Kaffeefabrik, etwas außerhalb der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, liegt ein betörender Duft in der Luft. Durch einen Trichter fallen Kaffeebohnen in einen heißen Kessel. Etwa 30 Kilo passen hier rein. Die Bohnen werden langsam angeröstet. Felix Ahler schnuppert und ist zufrieden.
Die Bohnen sehen super aus, sehr einheitlich von der Größe, sehr schön von der Farbe.
Der Unternehmer ist Vorstandsvorsitzender von Frosta aus Norddeutschland. Eigentlich denkt man bei dem Familienunternehmen eher an Tiefkühlkost. Aber vor 10 Jahren stieg Felix Ahlers ins Kaffeegeschäft ein. Er war damals in Äthiopien unterwegs und entdeckte sein Herz für das Land, die Menschen und den Kaffee.
Wir sind tatsächlich auf jeden Fall der Erste, der angefangen hat, in Äthiopien den grünen Kaffee zu rösten und erst dann nach Deutschland zu exportieren. Inzwischen gibt es, glaube ich, auch 1-2 andere kleinere Röstereien, die dies tun. Und ich glaube, das ist eine gute Bewegung, weil das dazu führt, dass eben das Land mehr von seinem eigenen Kaffee profitiert.
1 Kilo gerösteter Kaffee kostet auf dem Weltmarkt fast doppelt so viel wie die rohen Bohnen, die sonst aus Äthiopien exportiert werden. Damit fließt also deutlich mehr Geld hierher. Außerdem gibt es in der Rösterei zusätzliche Arbeitsplätze. Für das Entwicklungsland sind die enorm wichtig. Felix Ahlers steht ganz hinter dem Konzept Handel statt Hilfe.
Wir sagen ja auch, letztlich ist es Trade, not Aid. Das heißt also, ich glaube schon daran, dass echte wirtschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe mit afrikanischen Ländern wie Äthiopien eigentlich langfristig der richtige Weg ist.
Die Bohnen werden in einer Nebenhalle direkt eingetütet. Auf den Packungen prangt der Aufkleber Solino Kaffee. Auch das Etikett ist hier produziert. Insgesamt sind so 120 Arbeitsplätze entstanden.
In einem Land wie Äthiopien, wo man 100 Millionen Menschen hat und jedes Jahr gibt es 4 Millionen mehr Menschen, ist natürlich enorm wichtig, dass die Verarbeitung sich entwickelt und eben das Land nicht nur abhängig ist von der reinen Landwirtschaft.
Nicht jeder kann in Äthiopien Bauer sein. Vor allem wollen das viele junge Menschen gar nicht. Sie suchen nach anderen Perspektiven. Wenn sie die in Äthiopien nicht finden, auch anderswo. Das Land gehört zu denjenigen in Afrika, aus denen viele flüchten. In Deutschland kamen im vergangenen Jahr mehr als 1.600 Äthiopier an. Für Felix Ahler steht fest, um das zu verhindern, muss sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt ändern.
Kaffee ist auch nur ein Beispiel dafür, aber letztlich müssen eben in anderen Produktkategorien auch Verarbeitungsbetriebe entstehen. Dadurch entstehen dann automatisch qualifizierte Jobs, die automatisch auch besser bezahlt sind. Und in dem Moment, wenn sie besser bezahlte, qualifizierte Jobs haben, dann haben sie kein Interesse, das Land zu verlassen.
Samson Moges ist einer der Mitarbeiter bei Solino Kaffee mit so einem qualifizierten Job. Er weiß viel über Kaffee, aber auch darüber, wie man einen Betrieb führt.
In this specific Solino project, what we're doing is adding value.
In diesem Projekt sorgen wir dafür, dass wir aus unseren wertvollen Produkten selbst Profit ziehen. Wir haben damit einen ganz anderen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation im Land. Ich liebe meinen Job, auch weil wir hier wie eine Familie sind. Bis jetzt schickt Solino etwa 150 Tonnen gerösteten Kaffee im Jahr nach Deutschland. Verglichen mit den fast 200.000 Tonnen Rohkaffee, die Äthiopien jedes Jahr exportiert, sind das nur ein paar Bohnen. Aber es ist ein Anfang.
Ein Anfang beim Versuch, die Rohstoffe eines Landes profitabler zu machen für die eigene Bevölkerung. Vom Kaffee kommen wir jetzt zum Kakao, genauer gesagt zum Forum Nachhaltiger Kakao. In diesem Forum, einem eingetragenen Verein, haben sich mehrere verschiedene Akteure zusammengeschlossen. Zum einen die Bundesregierung, zum anderen die deutsche Süßwarenindustrie und der deutsche Lebensmittelhandel und außerdem Vertreter der Zivilgesellschaft. Das erklärte gemeinsame Ziel dieser verschiedenen Akteure besteht darin, zum einen die Lebensumstände der Kakaobauern und ihrer Familien zu verbessern und zum anderen den Anbau und die Vermarktung nachhaltig erzeugten Kakaos zu erhöhen, und zwar in enger Zusammenarbeit mit den Regierungen der kakaoproduzierenden Länder. Wolf Kropp-Büttner, ehemaliger Geschäftsführer eines Schokoladenherstellers, ist Vorstandsvorsitzender des Forums Nachhaltiger Kakao. Guten Abend.
Guten Abend.
Gerade haben wir im Zusammenhang mit der Kaffeeproduktion in Äthiopien gehört, dass kaffeeproduzierende Länder in Afrika viel mehr Profit davon haben, wenn die Kaffeebohnen erstmal vor Ort verarbeitet und erst dann in gerösteter Form ausgeführt werden, zu viel höheren Preisen als bei einfachen Kaffeebohnen. Spielt ein solcher Gedanke unter anderem auch eine Rolle beim Forum Nachhaltiger Kakao?
Beim Forum nicht direkt, aber bei vielen unseren Mitgliedern. Ich muss vielleicht nochmal eben die Struktur vom Forum erklären, was Sie eingangs gesagt haben. Wir sind ja ein Zusammenschluss von Gleichinteressierten, also der Bundesregierung, der Schokoladenindustrie, des deutschen Lebensmitteleinzelhandels und Zivilgesellschaften. Wir selber sind ja keine produzierende Einheit, sondern wir sind eigentlich mehr ein Verein, der die gemeinsamen Interessen nach vorne bringen will. Aber viele unserer Mitglieder haben Produktionsstätten in Westafrika, wo sie so Halbfertigfabrikate, zum Beispiel Kakaomasse, heute schon herstellen.
Ein Problem beim Kakaoanbau besteht ja wohl darin, dass der Kakao nicht großflächig angebaut wird, jedenfalls oft nicht, dass es viele Kleinbauern gibt, die individuell handeln und verhandeln müssen und die deshalb keine Verhandlungsmacht haben. Lässt sich daran etwas ändern?
Das sind ja die großen Interessen aller Projekte, dass man die wirtschaftliche und sachliche Wissensverbreitung gerade bei diesen Bauern vorantreibt. Wenn wir zum Beispiel auf die Elfenbeinküste gucken, Elfenbeinküste ist das Land, was die höchste Kakaoproduktion in der Welt hat, mit ca. 40% vom Gesamtweltkakaomarkt. Dort gibt es 800.000 Kakaobauern, die eine Betriebsgröße zwischen 2 und 6 Hektar haben. Und da ist es in der Tat so, wie Sie sagen, dass die natürlich sehr viel Hilfe brauchen. Leider Gottes ist es so, dass die Organisation dieser Bauern in Kooperativen mit ca. 30% aller Bauern sehr zurückliegt, und das liegt an vielen Ursachen, die wir auch hier von Europa gar nicht beeinflussen können.
Nun haben Sie sich im Forum Nachhaltiger Kakao am Anfang das Ziel gesetzt, bis zum Jahre 2020 die Hälfte des Kakaos aus nachhaltig zertifizierter Produktion zu beziehen. Später war dann die Rede davon, den Anspruch noch höher zu schrauben auf 70% oder gar 100%. Was wird denn da genau zertifiziert? Die Einhaltung der Gesetze?
Nee, ein bisschen mehr. Also erstmal gibt es unterschiedliche Zertifizierungsstellen. Also das am meisten bekannte ist das Fairtrade-Siegel, was auch relativ weit geht. Dann gibt es weiter Rainforest Alliance und UTZ, die sich jetzt in diesem Jahr zusammengeschlossen haben und werden jetzt ein gemeinsames Siegel entwickeln. Die Schwerpunkte liegen ein bisschen unterschiedlich. Letztendlich geht es darum, ein paar No-Gos völlig auszuschließen. Das ist zum Beispiel das große Thema Kinderarbeit. Also alle zertifizierten Produkte schließen per se Kinderarbeit aus. Das darf da nicht vorkommen. Weiterhin werden natürlich Entwicklung auch in wirtschaftlicher Hinsicht gemacht, dass sie, sag ich mal, ihre Produkte besser klassifizieren, dass sie rückverfolgbar sind, dass die Leute, die in Europa die Produkte kaufen, auch genau wissen, dass sie daherkommen. Es sind sehr viele Qualifizierungsmaßnahmen einhergehend, wie sie richtig düngen, wie sie richtig mit Pflanzenschutzmitteln umgehen, wie sie die Wasserwirtschaft machen. Teilweise sind diese Zertifizierer auch dabei, dass sie Ernährungsratschläge mitgeben. Das heißt, es ist ein ganz breiter, komplexer Anspruch, der da vor Ort gemacht wird. Also man kann leider Gottes aber heute nicht sagen, dass damit, und da kommen Sie vielleicht noch drauf, das Thema Armut damit automatisch behoben ist.
Das heißt also, Sie kommen bei dem Versuch, tatsächlich nachhaltige Produktion mit all diesen Kriterien, die Sie genannt haben, zu erzielen, Sie kommen noch nicht, bei weitem nicht so weit, wie Sie gerne möchten.
Das kann man so sagen, ja.
Nun ist ja auch das Ganze ja auch eine Geldfrage. Unternehmen wollen ja in erster Linie Profit machen oder zumindest nicht draufzahlen wollen. Sie selbst, Herr Kropp-Büttner, kommen ursprünglich aus der Schokoladenindustrie, wissen dementsprechend, wie Unternehmer ticken. Was versprechen sich Unternehmen denn davon, im Forum nachhaltiger Kakao mitzumachen? Ist das nicht doch in erster Linie ein Imagegewinn?
Ich glaube, nein. Es ist erstmal ein brennendes Thema. Und wenn Sie sich auch die Programme der Bundesregierung, die sich ja im Moment sehr stark auch auf Afrika spezialisieren, wo ja zum Teil sehr große Hungers- und Armutsnöte sind, dann müssen wir gesellschaftlich eben sehen, dass das auch ein Thema ist, der sich die Wirtschaft nicht verschließen kann. Nun bin ich aber heute nicht mehr nur Wirtschaftsvertreter, sondern bin eben Vereinsvertreter, wo ich eben auch mir Mühe geben muss, alle Mitgliedergruppen zu vertreten. Die Unternehmen per se haben eigentlich kein Problem, wenn sie höhere Preise bezahlen müssen, wenn es für alle im Gleichgang, im Wettbewerb funktionieren würde. Das Problem ist natürlich, dass Deutschland eigentlich am Weltkakaobedarf nur 10% ausmacht. Das heißt also, die deutschen Unternehmen alleine können dieses Problem gar nicht lösen. Wir müssen es international abstimmen, weil sonst immer wieder irgendwelche Teilnehmer an der Wertschöpfungskette ausscheren. Und das macht es so komplex. Ich stelle fest, bei vielen unserer Unternehmen, dass es ein großes Programmpaket gibt, und das können Sie auf deren Internetseiten zum Teil auch sehen, die sich wirklich also mit großen Programmen vor Ort engagieren, um die Zustände dort auch wirklich zu verbessern.
Aber die Tatsache, dass eben auch Unternehmen anderer Länder mitmachen müssten, könnte ja durchaus dann als Argument, Kritiker würden vielleicht sagen, als Vorwand dienen, sich da vielleicht doch nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen.
Naja, es ist ein Prozess. Und ich denke, wenn ich mir die 4 Jahre oder fast 5 Jahre, die ich jetzt im Forum schon dabei bin, angucke, was hier auch schon an Bewusstsein bei den Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft stattgefunden hat, glaube ich, sind wir auf einem recht guten Weg. Aber man muss leider feststellen, der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Der Weg hält aber nicht in Europa auf. Das haben wir in dem Vorbericht ja auch gehört. Auch die Regierung und Organisationen vor Ort müssen mitmachen. Auch da ist viel Überzeugung noch zu leisten. Und ich sage Ihnen, das ist manchmal auch ein Problem. Also wir müssen, sage ich mal, gemeinsam diese Probleme lösen. Und das Forum ist eben angetreten, genau dieses zu promoten und zu unterstützen. Unsere Unternehmen, unsere Bundesregierung, die Regierung vor Ort in Gesprächen dahin zu bringen, dass dieses Bewusstsein auf allen Seiten wächst.
Wolf Kropp-Büttner, Vorstandsvorsitzender des Forums Nachhaltiger Kakao, eines Zusammenschlusses von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Vielen Dank. Des Hungers Not und unser Beitrag. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, heute am Welternährungstag der Vereinten Nationen. Kommen wir nochmal auf die Kurzgeschichte Das Brot zurück, die Wolfgang Borchert im Jahre 1946 geschrieben hat, ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als viele Menschen in Deutschland gehungert haben. Borchert schildert uns die nächtliche Begegnung eines Ehepaares in der Küche. Sie hat ihn dort überrascht, neben dem Brotteller, und ihr ist klar, dass er sich heimlich eine Scheibe abgeschnitten hat von dem wenigen Brot, das sie sich beide teilen müssen. Aber er gibt vor, dass er in der Küche etwas gehört habe und deshalb aufgestanden sei.
Du hättest Schuhe anziehen sollen. So barfuß auf den kalten Fliesen. Du erkältest dich noch. Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht ertragen konnte, dass er log. Dass er log, nachdem sie 39 Jahre verheiratet waren. Ich dachte, hier wäre was, sagte er noch einmal und sah wieder so sinnlos von einer Ecke in die andere. Ich hörte hier was. Da dachte ich, hier wäre was. Ich hab auch was gehört, aber es war wohl nichts. Sie stellte den Teller vom Tisch und schnippte die Krümel von der Decke. »Nein, es war wohl nichts«, echote er unsicher. Sie kam ihm zu Hilfe. »Komm, Mann, das war wohl draußen. Komm, Mann, zu Bett. Du erkältest dich noch auf den kalten Fliesen.« Er sah zum Fenster hin. »Ja, das muss wohl draußen gewesen sein. Ich dachte, es wäre hier.« Sie hob die Hand zum Lichtschalter. Ich muss das Licht jetzt ausschalten, sonst muss ich nach dem Teller sehen, dachte sie. Ich darf doch nicht nach dem Teller sehen. Komm, Mann, sagte sie und machte das Licht aus. Das war wohl draußen. Die Dachrinne schlägt immer bei Wind gegen die Wand. Es war sicher die Dachrinne. Bei Wind klappert sie immer.
Und so reden sie vor dem heimlich angeschnittenen Brot weiter um den heißen Brei herum, die beiden Eheleute in Wolfgang Borcherts Kurzgeschichte. Fortsetzung folgt. Keiner der beiden, weder der Mann noch die Frau, wäre wohl auf den Gedanken gekommen, Lebensmittel wegzuwerfen. Weder in dieser Geschichte noch in der Realität der deutschen Nachkriegszeit, in der diese Geschichte entstanden ist. Heute, mehr als 70 Jahre danach, ist das anders, berichtet unsere Reporterin Anna Dangel.
Ein Drittel aller Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll. Das sind rund 11 Millionen Tonnen an Lebensmitteln, die eigentlich noch genießbar wären. Die Lebensmittelabfälle entstehen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dazu zählen Industrie, Handel, Großverbraucher und Privathaushalte. 61% der Lebensmittelabfälle entstehen laut einer Studie der Uni Stuttgart in den privaten Haushalten.
Was sind die Gründe?
Die Gründe dafür sind vielfältig. Dazu zählen das Mindesthaltbarkeitsdatum, eine massive Lebensmittelüberproduktion und Handelsnormen. Eine zu kleine oder zu hässliche Kartoffel schafft es zum Beispiel nicht mal bis zum Zwischenhändler, weil sie vorher aussortiert wird. Aber auch die Verbraucher müssen sich an die Nase fassen, denn jeder Deutsche schmeißt jedes Jahr durchschnittlich 55 Kilogramm Lebensmittel weg. Eine Rolle spielt hier das falsche Verständnis für das Mindesthaltbarkeitsdatum. Viel zu häufig schmeißen Verbraucher Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums weg, obwohl diese oft noch genießbar wären. Aber auch der Handel ist für Lebensmittelverschwendung verantwortlich. Die Überproduktion wird besonders am Beispiel Brot deutlich. Jede fünfte Backware wird in Deutschland nicht verkauft und weggeschmissen, so eine neue WWF-Studie von Anfang Oktober. Tanja Träger-Deteran, eine WWF-Sprecherin.
Wenn man das umrechnet, zum Beispiel in wie viel Ackerland ist dafür nötig, kommen wir auf fast 400.000 Fußballfelder, die umsonst erwirtschaftet werden und beackert werden.
Was tut die aktuelle Bundesregierung dagegen?
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensmittelabfälle von Verbrauchern und Einzelhandel bis 2030 zu halbieren. Dieses Ziel wird allerdings nur behäbig angegangen, denn gesetzliche Vorgaben zur Verringerung von Lebensmittelabfällen gibt es bislang nicht. Das Landwirtschaftsministerium klärt die Verbraucher seit 2012 mit der Kampagne »Zu gut für die Tonne« über die Thematik auf. Renate Künast, ernährungspolitische Sprecherin der Grünen, geht das nicht weit genug. Sie fordert eine nationale Strategie gegen Lebensmittelverschwendung.
Also man braucht für alle verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette ganz konkrete Ziele und Veränderungen. Ich glaube, wir brauchen als erstes mal einen runden Tisch. Einen runden Tisch, an dem alle Akteure der ganzen Kette da sind, wo wir Kooperationen anstoßen können, Austausch von Wissen und Technik anstoßen können und wo jede einzelne Stufe ganz konkret vorlegen muss, wie viel Verschwendung es bei ihr gibt und wie sie das meint, abstellen zu können.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Aus dem Landwirtschaftsministerium heißt es diese Woche, nächstes Jahr solle genau das passieren. Akteure aus allen Branchen sollen zusammenkommen und konkrete Maßnahmen beschlossen werden.
Maßnahmen zur Rettung von Lebensmitteln, von denen viele in Deutschland weggeworfen werden, wie wir gerade im Bericht von Anna Dangel gehört haben. In der EU-Hauptstadt Brüssel liegt seit heute eine Petition auf dem Tisch, die in mehreren europäischen Ländern gestartet worden ist und der sich in Deutschland bislang 1,2 Millionen Menschen angeschlossen haben. Die Petition bezieht sich auf Lebensmittel, die täglich von Supermärkten weggeworfen werden. Die deutsche Initiatorin der Petition, Claudia Rutner, habe ich heute Mittag in Brüssel erreicht, auf dem Handy, kurz bevor sie ihre Petition mitsamt Unterschriften übergeben hat. Und ich wollte zuerst von ihr wissen, was genau sie mit dieser Petition erreichen möchte.
Ich hätte gern, dass das bei uns in Deutschland so passiert wie in Frankreich, wo bereits seit 2015 Lebensmittel, die im Supermarkt übrig bleiben, nicht mehr in den Müll geworfen werden dürfen.
In Frankreich gibt es mehrere Möglichkeiten, was Supermärkte dann damit anfangen können. Sie können diese Lebensmittel dann entweder einer wohltätigen Organisation spenden oder sie können sie als Tierfutter oder zur Kompostierung zur Verfügung stellen. Sind Sie mit diesem breiten Spektrum auch einverstanden? Würden Sie das auch gerne so haben wollen in Europa?
Ja, auf jeden Fall, weil so wird es dann weiterverwendet und kommt noch dem einen oder anderen zugute.
Die Bundesregierung in Deutschland ist nicht für ein solches Gesetz und auch die Tafeln, die ja nach einem ähnlichen Prinzip verfahren und überschüssige Lebensmittel einsammeln wollen, nicht, wie Sie sagen, ausführende gesetzlicher Vorgaben sein. War diese Zögerlichkeit, die es da in Deutschland gibt, für Sie auch ein Grund, mit Ihrer Petition auf die europäische Ebene zu gehen, weil Sie auf nationaler Ebene erstmal nicht weiterkommen würden?
Ja, genau. Also ich habe zwar von der Initiative vom Ministerium damals gehört, so gut für die Tonne, aber die macht schlussendlich nur den Endverbraucher verantwortlich. für die Lebensmittelverschwendung. Und das ist ja entlang der gesamten Produktionskette.
Aber wir haben eben gehört in der Sendung schon, dass 60% aller Lebensmittel, die in Deutschland weggeworfen werden, in privaten Haushalten weggeworfen werden. Also wenn Sie den Supermarkt längst verlassen haben. Vor diesem Hintergrund wäre ja dann das, was Sie erreichen wollen, im Grunde auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, aber das stimmt ja auch nicht, weil zu den 60%, die da angeblich im Privathaushalt weggeworfen werden, werden nämlich auch Bananenschalen und Knochen gezählt. Und beim Handel wird überhaupt nur nachgefragt, wie viel sie wegschmeißen.
Das heißt, Sie sind der Meinung, Sie könnten dadurch, dass die Supermärkte weniger Lebensmittel wegschmeißen, schon einen großen Erfolg erzielen?
Und vor allem auch eine gewisse Sensibilisierung erreichen. Weil ich meine, klar ist der Supermarkt jetzt da nicht der Alleinverschulder an der Lebensmittelverschwendung. Aber irgendwo muss man mal anfangen. Und ich habe mir halt, weil ich das damals gelesen habe, diese französische Vorgehensweise zum Vorbild genommen.
Ein Grund, warum in privaten Haushalten Lebensmittel weggeworfen werden, liegt, wie wir auch schon gehört haben, darin, dass viele das Mindesthaltbarkeitsdatum missverstehen und dann eben, sobald dieses Datum erreicht ist, wie Lebensmittel wegschmeißen. Wären Sie denn auch dafür, das Mindesthaltbarkeitsdatum abzuschaffen?
Ja, vor allem müssen wir mal klar sagen, dass es nicht sofort alles schlecht ist. Dieses Mindesthaltbarkeitsdatum weist ja nur darauf hin, dass es eben mindestens bis dahin haltbar ist. Aber das heißt ja nicht höchstens. Und man fällt auch nicht tot um, wenn man dann danach so ein Joghurt noch isst.
Die Petition, die Sie, Frau Rudner, in und von Deutschland aus gestartet haben, ist ja gleichzeitig noch in 6 anderen Ländern gestartet worden. In Frankreich, Griechenland, Spanien, Belgien, Italien und Großbritannien. Haben Sie und die anderen Initiatoren sich über Ihre Erfahrungen und die Reaktionen in Ihren jeweiligen Ländern ausgetauscht? Haben Sie da Unterschiede festgestellt?
Also mit dem Austausch ist es so eine Sache. Ich bin jetzt hier in Brüssel das erste Mal den französischen und spanischen Mitpetenten begegnet. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Spanier ein ganz anderes Gerechtigkeitsempfinden haben und von denen bisher die allermeisten Unterschriften gekommen sind. Deutschland liegt auf Platz 3, was für unsere etwas zurückhaltende Gesellschaft schon sehr viel ist. Wir haben über 200.000 Unterschriften allein aus Deutschland und Frankreich hat das Gesetz ja bereits.
Sie werden ja mit Ihrer Umgebung, mit Menschen, denen Sie begegnet sind, auch gesprochen haben über das, was Sie da erreichen wollen. Was für einen Eindruck haben Sie denn von Menschen in Deutschland, was den Inhalt Ihrer Petition angeht, die Bereitschaft dafür zu sorgen, dass Lebensmittel nicht mehr so in großem Umfang weggeschmissen werden, wie das bisher der Fall ist?
Also ich habe überwiegend positive Resonanz. Natürlich auch ein paar kritische Stimmen, die sagen, ja, aber die Lebensmittel in den Supermärkten sind ja nicht die einzigen, die verschwendet werden. Und dann kann ich immer bloß erwidern, ich bin eine ganz normale Privatperson. Für die Lösungen an sich, da denke ich, gibt es viel schlauere Köpfe. Aber in meinem Umfeld schmeißt jedenfalls keiner mehr Lebensmittel weg.
Unsere Sendung heißt Des Hungers Not und unser Beitrag. Aber welchen Beitrag leisten wir tatsächlich zur Bekämpfung des Hungers in der Welt, wenn wir weniger Lebensmittel wegwerfen? Wenn das hier in Deutschland, in Europa geschieht, dass weniger Lebensmittel weggeworfen würden, dann nützt das doch keinem Hungrigen in Afrika. Denn es ist ja unrealistisch, dass deutsche Supermärkte überschüssige Lebensmittel nach Afrika schaffen.
Na, das ist natürlich wahr. Aber genauso ist es im Prinzip wie früher, wo ich aufgewachsen bin, da hat es geheißen, Mensch, ist auf. In Afrika hungern die Kinder. Ich meine, davon ist jetzt auch keiner satt geworden in Afrika, bloß weil ich auch gegessen habe. Aber es geht ja da schon viel weiter, weil nämlich diese riesigen Konzerne in Afrika Ackerland aufkaufen und zwar im großen, großen Stil, sodass der einzelne afrikanische Bauer sein Zeug gar nicht mehr anbauen kann. Darf man mal nicht unterschätzen, diese Globalisierung, die da in diesen Themenbereichen ganz große Rolle spielt. Und natürlich sind die Afrikaner nicht satter, bloß weil wir im Supermarkt jetzt die Lebensmittel nicht mehr wegschmeißen. Aber es ist einfach eine Sensibilisierung nötig und zwar von Anfang an, von der Produktion über den Transport, über den Handel bis zum Privatverbraucher.
Wie zuversichtlich sind Sie denn, was den Erfolg Ihrer Petition auf europäischer Ebene angeht?
Ja, ich bin doch schon noch sehr zuversichtlich. Also wir sind zwar ein kleiner David gegen eine große Goliath-Lobby-Lebensmittel Konzerndynastie. Aber wir brauchen natürlich immer noch Unterschriften und jetzt sind wir zwar 1,2 Millionen, aber wenn wir erst einmal 10 Millionen sind, dann ist der Druck von unten, denke ich, schon mal größer. Also wenn noch jemand unterschreiben möchte, bitte gerne auf change.org Lebensmittelverschwendung und ich bleibe auf jeden Fall am Ball.
Claudia Rudner, Initiatorin einer Petition, die sie heute in Brüssel übergeben hat. Ziel der Petition ist es, Supermärkte gesetzlich dazu zu verpflichten, keine genießbaren Lebensmittel mehr wegzuwerfen, sondern sie stattdessen zu spenden. Und noch einmal gehen wir zurück in die deutsche Nachkriegszeit, in der Wolfgang Borchert seine Kurzgeschichte Das Brot geschrieben hat. Die Geschichte eines Ehepaares. Er hat sich des Nachts vor lauter Hunger etwas abgeschnitten von diesem Brot. Sie kam dazu und hat es gemerkt. Aber sie reden nicht darüber.
Sie tappten sich beide über den dunklen Korridor zum Schlafzimmer. Ihre nackten Füße platschten auf den Fußboden. Wind ist ja, meinte er. Wind war schon die ganze Nacht. Als sie im Bett lagen, sagte sie, ja, Wind war schon die ganze Nacht. Es war wohl die Dachrinne. Ja, ich dachte, es wäre in der Küche. Es war wohl die Dachrinne. Er sagte das, als ob er schon halb im Schlaf wäre. Aber sie merkte, wie unecht seine Stimme klang, wenn er log. Es ist kalt, sagte sie und gähnte leise. Ich krieche unter die Decke. Gute Nacht. Nacht, antwortete er und noch. Ja, kalt ist es schon ganz schön. Dann war es still. Nach vielen Minuten hörte sie, dass er leise und vorsichtig kaute. Sie atmete absichtlich tief und gleichmäßig, damit er nicht merken sollte, dass sie noch wach war. Aber sein Kauen war so regelmäßig, dass sie davon langsam einschlief. Als er am nächsten Abend nach Hause kam, schob sie ihm 4 Scheiben Brot hin. Sonst hatte er immer nur 3 essen können. »Du kannst ruhig 4 essen«, sagte sie und ging von der Lampe weg. »Ich kann dieses Brot nicht so recht vertragen. Iss du, Mann, eine mehr. Ich vertrag es nicht so gut.« Sie sah, wie er sich tief über den Teller beugte. Er sah nicht auf. In diesem Augenblick tat er ihr leid. »Du kannst doch nicht nur 2 Scheiben essen«, sagte er auf seinen Teller. »Doch, abends vertrag ich das Brot nicht gut. Iss, Mann, iss, Mann.« Erst nach einer Weile setzte sie sich unter die Lampe an den Tisch.
Das Brot von Wolfgang Borchert. Essen und Hunger, beides ist immer wieder und von vielen Autoren aufgegriffen worden in Büchern und in Filmen, und zwar gerade auch in vielen Dokumentarfilmen der vergangenen Jahre. Hier eine Auswahl meines Kollegen Ulrich Sonnenschein.
Niemand soll sagen, er hätte es nicht gewusst, nicht wissen können. Denn fast täglich ist in den Zeitungen, in Radio und Fernsehen von unserem Essen die Rede. Und mit sehr deutlichen Worten auch im Kino.
I mean, what would happen if I ate nothing but McDonald's for 30 days straight? Would it be unreasonably dangerous?
Wäre es wirklich gefährlich, fragt der Filmemacher Morgan Spurlock, wenn ich 30 Tage am Stück ausschließlich bei McDonald's essen würde? Um diese Frage zu beantworten, unterzieht er sich in seinem Film Supersize Me einem Selbstversuch, den sein Arzt schon nach wenigen Wochen abbrechen will. Fast Food macht nicht nur dick, es ist gefährlich. Doch das gilt auch für andere Lebensmittel.
Wir sagen, wenn wir solche Fische, es ist nicht zum Essen, es ist nur zum Verkaufen.
Erwin Wagenhofer erklärt in seinem Film We Feed the World, Essen global, was passiert, wenn wir zu jeder Zeit jede Speise bestellen und verzehren können. Denn wir, das sind nur ein Bruchteil der Weltbevölkerung. Der Schweizer Soziologe Jean Ziegler sieht da keine Schicksalhaftigkeit, sondern böse Absicht.
Wer am Hunger stirbt, wird ermordet. Die menschengemachte, wirtschaftlich globalisierte kapitalistische Weltordnung ist der Grund für dieses tägliche Massaker. Und weil diese Weltordnung menschengemacht ist, kann man und muss man sie umstoßen.
Gutes Essen beginnt bei der Herstellung. Und da ist eine transparente Landwirtschaft, sagt Colleen Serrault in ihrem Film Good Food, Bad Food, mehr als ein erster Schritt.
Wenn wir zu Tisch sitzen, sollten wir uns nicht guten Appetit wünschen, sondern viel Glück. Man weiß nämlich nicht, was man seinem Körper zuführt oder was man seinen Kindern zu essen gibt.
Außerdem wird Essen quer durch die Welt transportiert, bis zu 1500 Kilometer pro Nahrungsmittel. Das zeigt Valentin Thurn in seinem Film 10 Milliarden, wie werden wir alle satt.
99% of the food that's consumed is shipped in from over 1500 miles away. That is what we have to change.
Und die EU tut da mit falsch angelegten Subventionen das ihre dazu. Von rücksichtsloser Ertragssteigerung ganz zu schweigen, wie Stefanie Söchtig in ihrem Film Fed Up. Du bist, was du isst, deutlich machen.
Wir haben uns dazu entschieden, alles mit allen möglichen Pestiziden, Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden zu besprühen. Und wir fingen an, Dinge, von denen wir nichts verstehen, genetisch zu verändern.
Wenn man wissen will, was falsch läuft, muss man nur auf seinen Teller schauen.
Denn da sieht man auch das, was unser verwöhnter Wohlstandsgeschmack tagtäglich fordert. In seinem Film Voll verzuckert, That Sugar Film, geht Damon Gamow der Frage nach, wie schädlich Zucker wirklich ist.
Jede Art von Zucker, brauner Zucker, weißer Zucker, Fruchtsaftkonzentrate aus Fruchtsaft, wirkt sich gleich auf die Gesundheit aus.
Radikal aber geht Nina Messinger gegen den Konsum von tierischem Eiweiß vor. Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Umweltverschmutzung, Wasserverbrauch und vor allem Zucht und Schlachtung von Tieren ist Thema in ihrem Film Hope for All.
Seit Bestehen der Menschheit hat es kein derartiges Maß an Tierquälerei gegeben wie in unserer Zeit.
Das kann nicht gut gehen. Jeder, der den Kopf hat zum Nachdenken, der weiß das. Und da muss man sich wundern, warum ändert sich nichts?
Weil nicht nur Fast Food unkompliziert aussieht, gut schmeckt und so tut, als wäre alles in Ordnung. Und wenn man nachfragt, vergeht einem der Appetit.
Wenn man nachfragt, vergeht einem der Appetit und vielleicht ändert man dann sein Kaufverhalten. Hier wäre also ein Ansatzpunkt, wenn wir Verbraucher denn bereit sind nachzufragen und wenn uns die Antworten der Händler auch wirklich schlauer machen durch die Gütesiegel, die sie ihren Waren anheften. Franziska Humbert, bei der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam zuständig für soziale Unternehmensverantwortung. Guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt ja keinen weltweit gültigen, gesetzlich vorgeschriebenen Standard für fairen Handel. Auch der Begriff fair ist nicht geschützt. Und so sehen wir Verbraucher uns einer Vielzahl von Zertifikaten und Gütesiegeln gegenüber, mit denen Waren gekennzeichnet sind. Viele dieser Gütesiegel sind auch von Unternehmen selbst geschaffen worden. Wie kann ich als Verbraucher denn da die Spreu vom Weizen trennen?
Ja, leider ist der Einfluss von Verbrauchern begrenzt. Und wir haben auch in unseren zahlreichen Fallstudien beispielsweise zu Bananen und Ananas festgestellt, dass eben tatsächlich nicht immer dahinter steht, was aus den Siegeln draufsteht. Dass zum Beispiel bei der Rainforest Alliance auf diesem Frosch, der auf Bananen und Ananas draufsteckt, da haben wir festgestellt, dass eben die Sozialstandards auf den Ananas- und Bananenplantagen keineswegs eingehalten werden. Aus unserer Sicht ist einzig das Fairtrade-Siegel das glaubwürdige Siegel, bei dem auch dem Bauern etwas mehr nützt, bei dem er auch mehr einnimmt.
Was steckt denn genau drin in Produkten, die mit einem solchen Siegel, dem Fairtrade-Siegel, das Sie gerade genannt haben, gekennzeichnet sind?
Das funktioniert so, dass eben beispielsweise bei Kaffee immer mindestens der Weltmarktpreis, wenn nicht etwas mehr, gezahlt wird und zusätzlich eben eine Prämie. Die soll dafür verwendet werden, dass Bauern das eben in nützliche Investitionen wie Schulen oder Brunnen investieren können.
Das heißt also, wenn dieses Siegel vergeben worden ist, wird die Zusage gegeben, dass also das Ganze zu einem fairen Preis produziert worden ist und zum anderen unter menschenwürdigen Bedingungen.
Ja, in der Tat. Also diese beiden Versprechen werden gegeben und deswegen bevorzugen wir als Oxfam auch das Fairtrade-Siegel, weil dort eben nicht nur höhere soziale Standards versprochen werden, sondern auch ein besserer Preis für Bauern, von dem er tatsächlich für sich und seine Familie etwas hat.
Sie sagen Versprechen, das deutet darauf hin, dass man natürlich auch sicher sein möchte, dass diese Versprechen auch gehalten worden sind, muss man ja jetzt in die Vergangenheit bezogen sagen, denn es bezieht sich ja auf Dinge, die vorher passiert sind, bevor das Produkt dann im Laden liegt. Zertifikate und Gütesiegel sind ja immer nur so gut wie die Möglichkeit und die Wirksamkeit von Kontrollen vor Ort. Wie ist es denn darum bestellt?
In der Tat haben wir in unseren Studien halt festgestellt, dass solche Siegel nicht immer halten, was sie versprechen. Das haben wir in der Tat bei dem Rainforest Alliance Siegel festgestellt. Dort haben wir eben vor Ort geschaut, in Costa Rica und Ecuador, was da auf den Bananen- und Ananasplantagen geschieht. Und dort haben wir eben festgestellt, dass es keineswegs der Mindestlohn gezahlt wird oder Gewerkschaftsrechte eingehalten werden, dass gesprüht wird, während Arbeiterinnen auf dem Feld sind und diese dann eben auch Gesundheitsschäden erleiden. Also allein ein Siegel ist keine ausreichende Garantie dafür, dass tatsächlich Sozialstandards auch eingehalten werden.
Wie ist es denn insgesamt bestellt um Transparenz, was die Herkunft von Produkten angeht, wenn ich als Verbraucher in den Laden gehe? Wie gut werde ich da flächendeckend informiert?
Leider ist der Einfluss von Verbrauchern hier eben begrenzt. Also es handelt sich bei den vielen verschiedenen Siegeln um einen Siegeldschungel. Und zweitens steht ja auch auf gar nicht allen Produkten ein Siegel drauf. Also der Verbraucher kann eben nicht immer erkennen, was hinter den Produkten steht, wie diese produziert sind. Und deswegen ist Transparenz grundsätzlich ein Problem. Das haben wir auch erkannt und eben in unserem Supermarktcheck, den wir im Juni veröffentlicht haben, auch thematisiert. Also dort haben wir die Menschenrechtspolitik der vier großen Supermarktketten bewertet. Was Aldi, Lidl, Edeka und Rewe konkret für Menschenrechte in ihrer Lieferkette tun. Und da ist eben Transparenz eine der vier großen Säulen, die wir bewertet haben. Also da haben wir zum Beispiel gefragt, wissen die großen Lieferketten eigentlich, von wem sie sie ziehen? Also haben sie ihre Zulieferliste offengelegt? Oder was wird bezahlt? Wissen Sie eigentlich, wie die Löhne von Männern und Frauen aussehen, die auf ihren Zulieferplantagen arbeiten? Also dort haben wir eben Transparenz zum Thema gemacht und wir sehen eben auch dort die Supermärkte direkt in der Verantwortung. Aber die Politik ist natürlich auch gefragt. Also Transparenz kann nicht nur über den Verbraucher und die Supermarktketten kommen. Hier ist die Politik auch gefragt, durch einschlägige Gesetze dafür zu sorgen, dass eben der Verbraucher Bescheid weiß, was hinter den Produkten steht.
Ich entnehme Ihrem Bericht auch, dass in anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA und Großbritannien, die Supermarktketten weiter seien als hier in Deutschland, wenn es darum geht, darauf zu achten und dafür zu sorgen, dass die Waren, mit denen sie handeln, unter menschenwürdigen Bedingungen produziert und geliefert werden. Woran liegt das denn, dass Supermärkte in anderen Ländern weiter sind als Supermarktketten in Deutschland, was das angeht?
Nach unserer Analyse liegt das daran, dass sich eben deutsche Supermarktketten vermehrt auf oft fragwürdige Siegeln verlassen, anstatt selbst die Initiative zu ergreifen. Also beispielsweise haben die Vorreiter in England, Tesco oder auch Sainsbury, die führen selbst sogenannte vertiefte Risikoanalysen vor Ort durch. Also die gucken sich selbst zusammen mit Gewerkschaften oder anderen Nichtregierungsorganisationen vor Ort, also in den Ländern an, was die Probleme sind und was sie tun können, was sie beispielsweise für Aktionspläne entwerfen. Das ist bei Lidl und Aldi bisher, wie wir beobachten können, und auch Rewe, Edeka, so noch nicht der Fall. Die verlassen sich lieber auf eine fragwürdige Rainforest Alliance oder eben auch andere private Initiativen, die nach unseren Analysen eben nicht immer halten, was sie versprechen.
Supermärkte richten ja ihr Handeln sicherlich auch auf danach aus, welche Vorstellungen sie von den Motiven und Bedürfnissen ihrer Kunden haben. Sind möglicherweise deutsche Verbraucher ja preisbewusster, man könnte auch sagen vielleicht geiziger, wenn es um das Einkaufen geht, und die Supermärkte hier in Deutschland deswegen ja umso mehr daran interessiert, ja möglichst niedrige Preise anzubieten?
Also die Verbraucher, deren Charakter möchte ich jetzt nicht einschätzen, aber in der Tat, in der Branche wird der deutsche Lebensmitteleinzelhandel eben als einer der härtesten der Welt bezeichnet. Das liegt unter anderem daran, dass wir in Deutschland ja das Discounter-Modell haben. Also Aldi und Lidl sind ja zwei sehr starke Discounter. Wir haben auch Penny, Netto und so weiter. Insgesamt machen in Deutschland die Discounter 42% des Marktes aus. Und es steigt auch auf zum Exportmodell. Also Lidl ist in Europa mittlerweile die Nummer eins. Aldi und Lidl machen gerade den englischen Markt unsicher. Da hat Tesco, die englische Supermarktkette, sich extra die Discounterkette Jack zugelegt, um dagegen stehen zu können. Und auch in den USA breiten die Discounter sich aus.
Einige der Unternehmen, deren Supermärkte Sie untersucht haben, sogar die meisten von Ihnen, haben sich offen gezeigt für die Kritik, die Oxfam geäußert hat. Haben Sie und Ihre Kollegen denn Anhaltspunkte dafür, dass sich daraufhin auch etwas ändern wird, dass die Supermarktketten mehr soziale Verantwortung übernehmen und nicht allein der Preis eines Produktes für sie ausschlaggebend ist, sondern auch, ob das Produkt unter fairen Bedingungen hergestellt worden ist?
In der Tat, wir haben uns gefreut, dass fast alle Supermärkte hier in Deutschland, also Aldi, Lidl, Rewe, Edeka leider noch nicht bisher, sehr positiv und offen reagiert haben. Und zunächst einmal schenken wir dem Vertrauen und gehen mit freudiger Erwartung in dieses Verhalten. Dann muss man allerdings schauen, ob da tatsächlich den Worten auch Taten folgen. Ich denke schon, dass sie sich anstrengen werden. Ob das dann reicht, muss man noch mal schauen.
Unternehmen wollen ihre Waren profitabel anbieten, Verbraucher wollen preisbewusst einkaufen. Und für Sie alle ist es natürlich wichtig zu wissen, wie viel teurer es Sie denn käme, die Unternehmen und die Verbraucher, wenn Sie bei allem Profitstreben, bei allem Preisbewusstsein auf fair produzierte Waren setzen würden. Hat denn mal jemand ausgerechnet, wie viel Händler und Käufer drauflegen müssten, wenn die Arbeiter am anderen Ende der Produktionskette existenzsichernde Löhne bekämen?
In unserer Studie »Die Zeit ist reif« aus 2018 haben wir Folgendes ausgerechnet. Damit Bauern und Arbeiterinnen ein existenzsicherndes Einkommen bekommen, müssen die Verbraucherpreise zunächst nicht steigen. Und zwar geht die Rechnung so: Der Betrag, um den Supermarktketten durchschnittlich zwischen 2011 und 2015 ihren Anteil beispielsweise am Verkauf von Bananen aus Ecuador steigern konnten, ist sechsmal so hoch wie der Betrag, der nötig ist, damit Bauern und Arbeiterinnen ein existenzsicherndes Einkommen gezahlt werden kann. Das heißt, der Zuwachs bei den Supermarktketten reicht locker aus, damit Arbeiterinnen und Bauern ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Eine Frage ist, ob man das eben dann gleich auf alle Sozialstandards übertragen kann, aber da sind wir noch dran und hoffen, das dann vielleicht mit der nächsten Studie beantworten zu können.
Franziska Humbert von der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam, vielen Dank. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.